Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Podcast-Fans. Es ist die 107. Folge, die wir hier jetzt gerade starten. Und zum 107. Mal möchte ich sagen, herzlich willkommen bei uns im Sportpodcast Einwurf. Und natürlich moin moin aus Hamburg nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia Best.
Hallo Sebastian, ein letztes Mal vor Jahresende, ne?
Ja, also fast würde ich sagen. Wir haben uns ja noch eine kleine Weihnachtsfolge aufgetan und vorgenommen. Mal sehen, was das gibt. Aber das letzte Mal so richtig mit Gast und naja, immerhin 107 Mal.
Ja, Wahnsinn. Also wir steuern auf die 110 zu. Es ist enorm, was jetzt irgendwie das ganze Jahr schon wieder passiert ist. Und dass wir das Thema jetzt heute auch nochmal gut abrunden, möchte ich fast sagen, mit einem runden Ball, nicht mit dem Fußball, ne? Ich meine, wenn wir mal zurückschauen. Wir hatten jetzt gerade das Thema Fußball in Hamburg.
Muss man sagen, also jetzt Fußball sind wir, glaube ich, jetzt gut bedient gewesen. Haben wir ja einige Themen gehabt, ganz tolle Gäste. Ich denke gerne an Hamburg zurück, aber jetzt sitzen wir wieder warm und trocken im Studio. Der Wind von der Elbphilharmonie ist sozusagen ein bisschen abgeebbt.
Korrekt, ja. Und wir kommen heute vom Fußball, gehen wir über zum Basketball. Mhm. Man muss ja sagen, Thema Basketball hatten wir ja zuletzt, haben wir ja mit Ingo Weiß gesprochen. Das ist aber auch schon wieder ein bisschen her, ne?
Ja, stimmt, mit dem Präsidenten des Deutschen Basketballbundes. Und ich würde sagen, der hatte auch ein bisschen was zu feiern dieses Jahr, ne?
Definitiv. Also ja, die Basketballer haben dieses Jahr Rang und Namen gemacht. Und man muss ja sagen, der heutige Gast und der Verein des heutigen Gastes ist ja auch gut dabei. Und ich denke, da freuen wir uns drauf, oder?
Da freuen wir uns drauf. Und ich meine, was könnte es für eine bessere Vorlage geben als Weltmeistertitel mit der Nationalmannschaft? Ein Bambi sogar abgeräumt. Ja, und es ist eigentlich Zeit, du sagst es, mal wieder über Korbleger zu sprechen.
Richtig. Ja, dann wollen wir auch gar nicht lange smalltalken, sondern direkt zu unserem Gast kommen, oder Sebastian?
Ja, ich möchte ihn gerne vorstellen, freue mich auf ihn. Er ist gebürtiger Rostocker und er ist deutscher Basketballfunktionär und Schiedsrichter. 1994 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des EBC Rostock. Heute heißen sie Rostock Seawolves und er prägte wie kein Zweiter den Club als Spieler, als Trainer und man höre und staune noch als Hallensprecher, darüber wird zu reden sein. Er studierte Sport und Demografie, ehe er eine Ausbildung zum Sport- und Fitnessfachwirt absolvierte, war Geschäftsführer einer Werbeagentur und bis 2015 Vorsitzender des Basketball-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Darüber hinaus engagiert er sich für Schiedsrichter, auch darüber wollen wir natürlich reden, und seit 2021 ist er hauptverantwortlicher Vorstand der Rostock Seawolves. Und im vergangenen Jahr wurde er dann Meister mit seinem Verein, mit seiner Mannschaft in der zweiten Liga und ist dann in die BBL aufgestiegen, also in die erste Liga. Da sind die jetzt zu Hause und darüber wollen wir natürlich sprechen und sagen herzlich willkommen im Sportpodcast Einwurf, André Jürgens. Moin, moin.
Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir an euch beide. Ist schön, heute mit dabei zu sein bei eurer Jahresabschlusssendung sozusagen, die ich gehört habe.
Jawohl, hallo André. Wir freuen uns sehr, dass du dir, ja, kurz vor Jahresende, ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber in dem vorweihnachtlichen Stress die Zeit genommen hast, um mit uns heute ein bisschen über Basketball zu quatschen.
Ja, sehr gerne. Ihr habt es ja gesagt, frischer Weltmeister, also auch wir sind Weltmeister, da Deutschland ja Weltmeister ist und auch wir feiern das hier natürlich immer noch so ein bisschen.
Ja, sehr, sehr cool. Ja, wir haben jetzt eben gehört, also man muss ja sagen, du bist ja schon sehr, sehr lange bei den Rostock Seawolves ansässig, tätig, wie auch immer aktiv. Kann man, glaube ich, alles gut nutzen, die Begriffe. Da würde mich vorab erstmal interessieren, wie kam es denn 2012 zu dem heutigen Namen Rostock Seawolves?
Ja, wie kam das eigentlich dazu? Also wir waren, ihr habt es ja gesagt, wir sind 1994 gegründet worden und hauptsächlich eigentlich für den Bereich Kinder- und Jugendsport, das heißt Basketball greifbar machen für Jugendliche. Das war so unser Satzungsziel, unser Satzungszweck, warum es unseren Verein überhaupt gab, damals noch unter dem Namen EBC Rostock. So sind wir gegründet worden. Vorhin in eurer Anmoderation habe ich gehört, habt ihr mich als Gründungsmitglied auch ausgerufen, dass ich war zu dem Zeitpunkt schon im Verein, aber zu den 7 Gründungsmitgliedern zähle ich nicht. Das heißt, das ist so eine kleine Querspitze oder beziehungsweise Slide, da würde ich sagen, na, das war nicht ganz richtig. Wenn ich jetzt auch noch Gründungsmitglied wäre, ich war damals halt noch nicht so alt, bin 77 geboren, war dann also 17 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und ja, wollte eigentlich noch Spielerprofi werden oder ist einem sehr schnell der Zahn gezogen worden, dass es dafür halt nicht gereicht hat. Insofern habe ich mich dann auch weiterhin auf die anderen Sachen konzentriert. 2012.
Da hast du es auf jeden Fall nochmal glatt gezogen. Das ist auch wichtig, dass wir da an der Stelle ganz korrekt sind. Aber am Ende bist du ein Mensch der ersten Stunde. Das darf man ja, glaube ich, sagen.
Ja, ich mag nur nicht, dass sich dann einer der Gründungsmitglieder am Ende meldet und sagt, ja, guck mal, jetzt hat er sich das auch noch angeeignet. Dann habe ich wieder, das habe ich wieder klargestellt, dass ich da zu dem Zeitpunkt noch andere Ziele im Kopf hatte, nämlich gerne, wie gesagt, dieser Spieler werden und klar, dann nachher kam Trainer und Schiedsrichter dazu. Aber ihr habt ja gefragt, warum eigentlich Rostock Seawolves? Wir hatten ehrlicherweise vor 2012 unsere Damen schon bis in die zweite Bundesliga geschafft zu katapultieren. Das waren damals so die Vorreiter von denen, die so ein bisschen die Ausflüge in die Überregionalität, in die Deutschlandweite getan haben. Und sie haben uns dann gesagt, wir wollen das mit den Herren auch gerne. Und wir hatten gelernt, dass das so mit EBC Rostock Damen 1 oder EBC Rostock Herren 1 nicht so ganz plakativ, nicht so greifbar war, sondern wir wollten einen Künstlernamen eigentlich haben. Wir wollten unserem Herrenteam einen Begriff geben, eine Namenszuwendung geben, die so ein bisschen zu uns passt, die zu dem Norden passt und die natürlich dann vor allen Dingen auch werbetechnisch ganz andere Möglichkeiten hatten. Und dann war nach vielen hin und her irgendwann die Rostock Seawolves das heißeste Eisen. Und wir hießen damals sogar noch im ersten Schritt EBC Rostock Seawolves. Also es war so ein Zwischenstep, bevor man dann gemerkt hat, Mensch, das EBC ist ja hier eigentlich aber auch nur ein Zungenbrecher. Rostock Seawolves, das reicht, das ist es.
Sehr cool. Aber das stelle ich mir tatsächlich schon schwierig vor, da irgendwie auf einen Nenner gemeinsam zu kommen, ne? Dass man dann den Namen so ändert.
Ja, definitiv. Und es ging ja auch mit dem Logo letztendlich dann nachher weiter. Das waren schon Prozesse, wo hier auch viele dann geholfen haben, einfach dann den richtigen Namen und das richtige Logo dann letztendlich zu nehmen. Und man muss endlich ehrlicherweise sagen, das Logo ist auch gleich geblieben. Beim Namen habe ich ja gesagt, da hatten wir vorher noch so einen kleinen Zungenbrecher mit drin mit dem EBC. Aber das war dann sehr schnell geboren und es ist seitdem auch sehr, sehr stabil. Und dass es die richtige Entscheidung war und ist, das hat uns letztendlich auch das Feedback und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben haben, dann auch gezeigt. Und mittlerweile haben wir dann auch unseren Gesamtverein in Rostock Seawolves umbenannt. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, jetzt vor 3 Jahren war das in etwa. Weil am Ende wollten alle nur noch Rostock Seawolves sein.
Sehr cool. Ja, du hast angesprochen Gesamtverein. Da interessiert uns natürlich auch, wie groß ist denn tatsächlich euer Verein?
Ja, wir fassen jetzt in der jüngsten Bestandserhebung, worauf es jetzt hinausläuft, jetzt zum Jahresende 3.700 Mitglieder in etwa. Und sind sehr, sehr stark gewachsen in den letzten Jahren.
Wahnsinn. Und da hat euch hoffentlich auch Corona keinen Strich durch die Rechnung gemacht, was die Mitgliederzahlen anging.
Nein, glücklicherweise. Also wichtig in so einem Verein ist ja, dass gerade auch in solchen Krisensituationen, wie sie jetzt auch Corona eine war, dass vor allen Dingen die Mitglieder, aber auch die Sponsoren und Partner an seiner Seite bleiben und da konstant sind und uns durch dieses Tal oder durch diese Zeit mit so durchgetragen haben. Und das konnten wir vor allen Dingen mit den Mitgliedern sehr stabil halten. Hatten natürlich klar in den ein, zwei niederschwelligen Angeboten, wie jetzt gerade Kitasport oder Schulsport, dann schon noch ein paar Abgänge gehabt. Das hat sich aber glücklicherweise nach Corona sofort wieder in die nächste Richtung, also in das Plus eigentlich wieder korrigiert, ja.
Ja, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, also wir haben es ja gehört, seit 1994 besteht der Verein, das ist ja jetzt echt auch schon eine lange Zeit. Da haben sich ja natürlich auch im Laufe der Jahre die Strukturen verändert und natürlich auch die Verantwortlichkeiten, was man sicherlich auch an deinen Verantwortlichkeiten sieht, die du von, Jahr zu Jahr sicherlich verändert hast, wobei du ja immer noch Hallensprecher bist. Da müssen wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, wie sich so die Strukturen tatsächlich im Laufe der Jahre verändert haben bei euch?
Also es war eigentlich da, ich war, habe ich ja gesagt, 1994 Kinder- und Jugendsport, jeder wollte Basketball spielen. Wir hatten einen kleinen Vorstand, der natürlich genau das immer verfolgt hat. Gar nicht zu viel drumherum, sondern es sollten Mannschaften existieren, im Mädchen- wie auch im Jungsbereich. Vor allen Dingen, wie gesagt, Jugend, Senioren waren da schon weniger Teams, als es heute bei uns durchaus auch sind. Und das hat man viele, viele Jahre so beibehalten, bevor man 1997 erst überregional dann mal so den ersten Step gegangen ist, also raus aus Mecklenburg-Vorpommern hin, dass man mal im Hamburger Basketball in der Regionalliga Nord mitgespielt hat. Es war dann aber auch eine Fahrstuhlmannschaft, viele Jahre immer rauf und runter. Es hat also nichts mehr gereicht als die fünfte Liga dann sozusagen. Und dann kamen die Damen, die sich in Mecklenburg-Vorpommern so ein bisschen zusammengeraubt haben. Die besten Spielerinnen haben wir hier in Rostock versammeln können und die haben es wirklich geschafft bis in die zweite Basketball-Bundesliga. Und 2012 haben wir dann gesagt, naja, das würden wir gerne auch im Herrenbereich mal versuchen, wie weit wir kommen, und hatten dann 2012 sofort die Vision ausgerufen. Ja, wenn, dann wollen wir in die erste Liga mit den Herren. Das hatten damals hier in Rostock, in einer Sportstadt, die ja auch viele Traditionsvereine hier um sich herum hat und viele, ja, Schwergewichtssportarten, die hier auch groß geworden sind, natürlich erstmal jeder belächelt, dass das nicht möglich ist. Aber wie es dann, ja, 2022 uns gezeigt hat, war dann nach 10 Jahren das Ziel erreicht, worauf wir hier natürlich sehr stolz sind. Und um auf die Frage mit den Strukturen halt zurückzukommen, natürlich gab es hier Weiterentwicklungen. Also wir hatten bis 2016 kein Hauptamt im Verein. Das heißt, all solche Dinge wurden hier im Ehrenamt betrieben. Es gab einen Vorstand. Heute gibt es einen Aufsichtsrat und einen hauptamtlichen Vorstand. Damals gab es keine hauptamtlichen Trainer. 2016 dann der erste Jugendtrainer. Heute haben wir 10 hauptamtliche Jugendtrainer, die sich also unterhalb der Rostock Seawolves bewegen. Also man merkt schon, wir haben neben all diesen sportlichen dann natürlich auch eine Struktur aufgebaut, die uns die professionelle Arbeit im Marketing, im Sponsoring, im Ticketing letztendlich auch ermöglicht, Merchandising mittlerweile und alles das. Gibt es jetzt sehr, sehr viele Mitarbeiter im Hauptamt, die jetzt hier unterwegs sind, weil die auch einfach nötig sind, um viele, viele Arbeit zu betreiben. Und wir haben ja an die 50 hauptamtlichen Mitarbeiter jetzt, wo ich das Team der Rostock Seawolves, das Profiteam, gemeinsam mit ihrem Trainerteam dann natürlich dazu zähle. Ja.
Super, das klingt jetzt wirklich schon also sehr professionell. Wir sprechen ja mit dem einen oder anderen Verein und 50, ich sag mal, hauptamtliche Angestellte. Das ist ja wirklich schon auch eine Führungsaufgabe. Trotzdem nochmal nachgefragt, weil du es jetzt gerade auch so beschrieben hast. Wie Basketball begeistert ist Rostock neben diesen Traditionsmarken? Fällt einem natürlich sofort Hansa Rostock ein, die nicht nur positive Schlagzeilen schreiben, aber jetzt insgesamt auch in diesem Kanon der anderen Sportarten. Wie viel Begeisterung ist in dieser Stadt für diesen Sport?
Ja, sehr viel. Also das muss man ganz klar sagen. Du sprachst gerade unser vor Ort Fußballteam an mit Hansa Rostock. Beachtlich. Seit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga vor 3 Jahren jedes Heimspiel dort das Stadion ausverkauft. Und egal wie gut die Mannschaft spielt oder auf welchem Platz sie sich gerade befindet, pilgern dort über 25.000 Menschen zu so einem Heimspiel. Und ähnlich würde ich das auch bei uns betrachten. Natürlich alles immer als Hallensportart etwas kleiner im Umfang. Aber unsere Halle hat ja eine Kapazität von 4.500 Zuschauern. Und wir hatten in den letzten 2 Jahren jetzt auch in der Regel über 4.000 Zuschauer im Schnitt. Klar waren wir jetzt auch oder sind wir auch erfolgsverwöhnt, gerade mit dem Aufstiegsjahr aus der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga oder auch das erste Jahr in der ersten Liga, wo wir gleich mit 4-7 starten konnten, hat hier eine unheimliche Euphorie entwickelt. Und mit diesen Idolen, die sich da natürlich auch etabliert haben, gerade auch im Basketballsport, wollen natürlich viele, viele Jugendliche diese Sportart ausführen, aber auch viele andere Sportarten. Wir haben viele, viele Vereine, also man kann hier alles Mögliche in Rostock spielen. Es ist schon so weit, dass man eigentlich in der Infrastruktur, in den Ressourcen hier in Rostock an den Grenzen ist. Das heißt, es fehlen Sporthallen, es fehlen Sportplätze, es fehlen Trainer. Also eine sehr, sehr sportbegeisterte Stadt, wo die Stadt aber auch viel zu tut, ja.
Super, super. Eine Frage noch kurz zu den Strukturen. Einen hauptamtlichen Hallensprecher braucht ihr ja nicht mehr, ne?
Ja, das ist immer so ein kleines Phänomen. Ja, wie hat sich das? Ich bin Hallensprecher, genau. Und ich bin all die Jahre, die wir uns jetzt entwickelt haben, Hallensprecher in der Halle. Und ich habe damals vor 50 Zuschauern in der Regionalliga und auch in unserem ersten Zweitbundesliga-Jahr angefangen. Und es hat sich immer weiterentwickelt. Und ich war der Mann am Mikrofon. Und ich bin immer noch der Mann am Mikrofon. Und für mich immer das Beachtlichste in all der Zeit. Ehrlicherweise, ich habe noch nicht ein Heimspiel verpasst. muss man ja auch mal sagen, auf Platz kommt, toi, 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 also es ist noch niemals eine so schwerwiegende Erkältung oder Erkrankung oder eine andere Situation eingetreten, die dazu geführt hatte, dass ich ein Spiel verpassen musste. Und solange es mir so viel Spaß macht, wie es mir jetzt noch bereitet, und ich auch noch nicht denjenigen gefunden habe, dem ich das Mikrofon übergeben kann, ist das eine Herzensangelegenheit, ja.
Sehr, sehr schön. Möge das so bleiben, auch in Zukunft. Drücken wir die Daumen, finde ich toll. Und das hat ja auch was mit Verbundenheit und Tradition und Authentizität zu tun. Hervorragend.
Richtig.
Blicken wir doch nochmal ein bisschen zurück auch, also gerne auch auf diesen Aufstieg mit diesen zwei Endspielen gegen Tübingen. Was ist da so in deinem Kopf noch präsent, wenn es genau um diesen Moment oder dieses Momentum ging, als ihr es dann am Ende wirklich geschafft habt?
Also ehrlicherweise, die zwei Spiele gegen Tübingen, die waren ja schon Rausch. Also man muss sich ja in der Basketballwelt, muss es man ja in der zweiten Bundesliga so erklären, entscheidend waren ja die Partie gegen Jena, also die Halbfinalspiele. Weil in der zweiten Bundesliga ist es so, dass die letzten beiden, die im Finale sich dann gegenüberstehen und um die Meisterschaft spielen, die sind aufgestiegen. Weil aus der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga gibt es zwei Aufstiegsplätze. Ja. Und die beiden Finalisten haben dieses Recht für sich erworben. Das heißt, das wirklich hart umkämpfte Duell war das im Halbfinale gegen Jena. Jena, die in dem Jahr wirklich auch um diesen Aufstieg mitgekämpft haben und den genauso stark wollten wie wir, war das ein tolles Duell. Und ja, am Ende war es eine harte Serie und wir hatten das bessere Ende in einem grandiosen Spiel, wie man sich besser nicht ausmalen könnte, mit diesen 4 Sekunden und 2 Punkten hinten und dann kommt dieser Tyler Nelson-Wurf, dieser Dreier für die Ewigkeit und du gewinnst dort in Jena. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das war nach vielen, vielen Jahren, weil ich auswärts selten mitgefahren bin, auch aufgrund des enormen Arbeitsaufwands hier auch zu Hause und der Familie, die man ja dann auch bei den Heimspielen immer vernachlässigt, leider bin ich viele Auswärtsspiele nicht mitgefahren. Aber genau in diesem Spiel war ich dabei, weil es konnte passieren. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, weil es ist dann auch eingetreten und es ist ein Moment, der unvergessen bleibt.
Ja, und mega spannend. Würdest du sagen, es ist ja jetzt dann das zweite Jahr in der Erstklassigkeit, dass das zweite Jahr, man sagt das ja auch im Fußball gerne, eigentlich das schwierigere Jahr ist gegenüber dem letzten?
Ja, ich hatte gehofft und habe das hier eigentlich auch vor dem Jahr immer so gesagt, dass das hoffentlich eigentlich nur eine Floskel ist, die viele verwenden, wenn es im zweiten Jahr nicht so gut läuft. Ehrlicherweise ist die Realität aber wirklich so, dass wir jetzt gerade auch zu dem Spruch geneigt sind, dass das zweite Jahr jetzt schon sich etwas schwieriger darstellt. Wir haben es ja nun geschafft, im ersten Jahr gleich die Qualifikationsmöglichkeit für Europa zu ergattern. Und wir haben das in unserer Vereinsgeschichte immer so gehalten, wenn wir etwas sportlich erreichen, also ein Ziel, eine Aufstiegsmöglichkeit, eine Teilnahmemöglichkeit, dann wollen wir das gerne auch wahrnehmen. Und genauso haben wir eigentlich auch die Qualifikation für Europa gespielt und haben gesagt, selbst wenn wir jetzt in dieses zweite schwierige Jahr hineinstarten und Europa wird sich trotzdem ergeben, dann sollten wir beides tun, weil wer weiß, wann sich Europa wieder ergibt.
Stichwort Doppelbelastung auch.
Stichwort Doppelbelastung, Stichwort genau für den Kader, auch wirtschaftliche Herausforderungen in dem Sinne. Und wir haben es getan, wir haben uns für Europa qualifiziert. Wir hatten dann den Start in die Liga, in den Ligabetrieb. Wir sind sehr wackelig eigentlich in die Saison gestartet. Die Saison davor mit 4 Siegen am Stück gleich zu Start, die war natürlich grandios. Das war jetzt das zweite Jahr nicht. Europa haben wir knapp die zweite Runde jetzt verpasst und stehen jetzt bei 4 Siegen in der Liga. Ich glaube bei 10 oder 11 Spielen, wo wir jetzt gerade sind. Das ist natürlich etwas anderes. Man hält sich ja gerne so bei der 50%-Marke, ne? Also in Bezug auf Siege und Niederlagen. Und ja, es stellt sich jetzt alles auf der Anzahl der Siege als etwas komplizierter heraus als im ersten Jahr. Ja.
Aber dann doch auch mit tollen Erfolgen, muss man ja auch mal hervorheben, mit einem Auswärtssieg in Ulm, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Insofern könnt ihr da ja auch ein Stück weit von zehren, dass es jetzt nicht nur um Siege gegen die unteren Teams in der Liga geht, sondern Ulm ist ja wirklich eine Hausnummer. Und es war ein gutes
Spiel. Definitiv, wenn du es gerade ansprichst. Also Ulm war gefühlt wie Weihnachten. Gerade wenn man den Start der Saison verfolgt hatte, hat man dort nicht mit einem Sieg gerechnet. Und ich muss ehrlicherweise hier gestehen, Es war das erste Spiel, was ich mir in Live-Bildern nicht angeguckt hatte, weil ich der Familie zum ersten Event versprochen hatte, naja, Ulm, wer weiß, wie hoch die Niederlage dort ausfällt beim deutschen Meister, dann lasst uns gerne ins Theater gehen. Meine Frau hatte Theaterkarten besorgt, zusammen mit den Kindern. Und ich saß im Theater und konnte das Spiel nur am Live-Ticker verfolgen. Aber glaubt mal, ich habe Hänsel und Gretel geguckt und als die Hexe dann in den Ofen da geschoben wurde, da habe ich gleich der Lauteste, der geschrien hat, weil mir zur gleichen Zeit war sicher, dass sie gegen Ulm gewinnen, gegen den deutschen Meister. Und das war grandios, ja.
Toll, schönes Bild.
Wahnsinn. Also da musst du ja aufpassen, nicht, dass demnächst die Spieler noch sagen, ja, du bleibst vielleicht bei den Auswärtsspielen jetzt immer zu Hause, gehst ins Theater mit der Familie, ne? Das tut uns ganz gut.
Ja, das könnte sein. Denn so dicht sind wir, also so dicht bin ich dann zum Glück auch nicht immer dran, dass die Spieler wissen, was ich zu dem Zeitpunkt mache. Das ist eine gewisse Distanz, die auch gut tut. Also da ist keine Gefahr. Wenn es sich herausstellt, dass bei den Auswärtsspielen ich leide, wir immer verlieren, dann muss ich mich selber fragen, ob es denn soll ist, ja.
Nein, das wollen wir natürlich nicht hoffen. Ja, du hast es angesprochen, eine gewisse Distanz besteht von dir zu den Spielern. Da gibt es natürlich an deiner Seite, was die sportliche Komponente angeht, noch den ein oder anderen, der ein bisschen näher dran ist. Da möchte ich natürlich gerne mal auf euren Trainer Christian Held zu sprechen kommen, der die Mannschaft ja offensichtlich ganz gut im Griff hat. Was ist das so für ein Typ und was macht er mit der Mannschaft, dass die so erfolgreich jetzt schon das zweite Jahr in Folge sind?
Ja, also genau das, was du gerade ansprichst, spricht halt enorm für ihn. Und das ist dieser Erfolg, das ist dieses akribische Arbeiten, das ist an der Zusammenstellung des Kaders in jedem Jahr. Und das ist ja vor allen Dingen das, dass es gar nicht lange gedauert hat, nachdem Christian Held die Zügel hier in die Hand genommen hat. Er war ja der Nachfolger etwas zu früh von Dirk Bauermann. Wir hatten ja noch gar nicht so früh damit gerechnet, dass Christian Held in die Headcoach-Position wechselt nach dem Abgang von Dirk Bauermann, sondern dass er noch etwas länger an der Seite bleibt. Aber der Erfolg gibt ihm recht, dass so schnell, nachdem er dann dieses Amt und in diese Position gerückt ist, dann auch die Erfolge, vor allen Dingen der Aufstieg in die erste Liga und dann aber auch dieses grandiose erste Jahr. Und wie gesagt, da galt es ja schon, mit den Mitteln, die wir hier wirtschaftlich haben, einen Kader zusammenzustellen, diesen Kader zu führen, ihn bei Niederlagen und auch bei Erfolgen auf dem richtigen Pegel zu halten. Und ich weiß, dass Christian und natürlich mit seinem Vater an seiner Seite und dem Tom Schmidt auch als weiteren Assistenztrainer dort sehr akribische Arbeit leisten, sehr nah dran sind an dem, was sie dort tun und das verfolgen und alles dafür tun und natürlich auch hier den Austausch und auf unserer Vorstandsebene ist es ja der Jens Hakanowicz, der sportliche Leiter, der sich dann auch im direkten Austausch mit dem Trainerteam dort immer befindet. Machen diese Jungs da wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit. Und der selbst, die einem selbst Ruhe versprüht in den Momenten, wo es jetzt dann halt wirklich mal nicht so läuft. Also der Start jetzt in diesem Ligabetrieb in der ersten Basketball-Bundesliga, da könnte man ja sehr schnell nervös werden. Das sind wir hier nicht, sondern wir wissen, wie gut die Arbeit dort ist, die dort geleistet wird und vertrauen dann natürlich auch auf einer gewissen Basis drauf.
Jetzt muss man ja auch sagen, er hat ja jetzt im Sommer 23 ist er ja noch Trainer der deutschen U18-Nationalmannschaft geworden. Also ist ja auch noch eine Aufgabe, sage ich mal, neben dem normalen Spielbetrieb, hat er ja auch sehr erfolgreich jetzt bei der Europameisterschaft das Team zur Bronze geführt. Wie bringt er das alles unter einen Hut?
Ja, das muss man sich wirklich selbst auch manchmal fragen. Mensch, der Christian, der besucht seine Pausen und seine Ruhephasen gar nicht. Und wir hatten auch hier sehr lange darüber geredet. Ist das jetzt gut, dass er da jetzt auch noch die U18 betreut über den Sommer? Aber auch hier gibt ihm eigentlich der Erfolg wieder recht. Ich würde behaupten, das war in diesem Jahr auf internationaler Ebene das erfolgreichste Jugendteam, was dort betreut wurde. Klar sind das spielerabhängig, aber ich denke auch trainerabhängig. Und insofern muss man ihm da auch ein großes Kompliment aussprechen, was er dort wieder erreicht hat, auch für den deutschen Basketball. Die Bronzemedaille zu holen, das ist aus unserer Sicht, aus meiner Sicht grandios in der Jugendarbeit. Und er hat es ja hinbekommen, trotzdem hier seine Zügel weiter in der Hand zu behalten. Das heißt, ein Team zusammenzustellen, was definitiv schlagkräftig für die BBL ist. Und ich sage jetzt mal, wenn diese ein oder zwei, drei Ausfälle, die wir jetzt schon am Saisonbeginn nicht gehabt hätten, wer weiß, ob der ein oder andere Sieg schon mehr dabei gewesen wäre. Insofern Respekt auch zu Christian, zu der Energie und dem Einsatz, den er dort für den Basketball hier in Rostock und aber auch für Deutschland leistet.
Ja. Ja, definitiv. Und es motiviert natürlich vielleicht auch die eigenen Spieler, die jungen Spieler aus der eigenen Riege, vielleicht auch bald unter ihm zu spielen. Das ist natürlich auch für das Thema Nachwuchs, vor allen Dingen bei euch am Standort angeht, ganz, ganz toll.
Ja, definitiv.
Ja, jetzt wollen wir natürlich auch nochmal auf euren sportlichen Leiter zu sprechen kommen, der ja quasi das Trikot gegen den Schreibtisch getauscht hat. Du hast es eben angesprochen, Jens Hakanowicz. Sind ja eigentlich so die besten Voraussetzungen für so eine Funktion, oder?
Ja, definitiv. Jens ja auch als ehemaliger dänischer Nationalspieler in seinen jüngeren Jahren, dann natürlich Rostock Seawolves-Spieler. Das heißt, er selber hat den Aufstieg in die zweite Bundesliga hier live mit für uns mitgespielt und errungen. Am Ende, klar, bringt er viel Erfahrung mit und er weiß, wohin die Reise gehen soll. Und das Gute, was jetzt noch natürlich mit reinspielt, ist, dass der Jens und ich, wir uns wirklich sehr, sehr stark gemeinsam motivieren, sehr, sehr viele große gemeinsame Ziele haben. Also es passt auch hier gerade zusammen in der Vorstandsarbeit. Und ich glaube, dass der Erfolg uns hier auch recht gibt, dass wir auf den einzelnen Positionen versuchen, das Maximum rauszuholen. Was uns manchmal klar fehlt und wo wir immer sehr viele Schritte dann sehr schnell in der Entwicklung aufholen müssen, ist natürlich, wir gehen in die erste Liga, wir gehen erstmalig in die erste Liga und wir betreten natürlich erstmal sehr, sehr viel Neuland, was das alles angeht, was es wirtschaftlich angeht, was das Sportliche angeht. Und hier wurde, und das würde ich auch so jedem attestieren, hier wurde gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren. Und da muss man auch sagen, gerade das Sportliche im Austausch mit den Trainern, das ist federführend auch hier im Hakanowicz.
Ja, also du sprichst das an, also auch wenn man euer Team jetzt nicht en Detail kennt, aber von außen macht es schon auch einen homogenen, gewachsenen Eindruck. Liegt das auch so ein bisschen an der Ausgewogenheit? Ihr habt 7 US-Boys, 8 deutsche Spieler, dass man da im Prinzip so ein Gleichgewicht auch hält?
Na, so tief würde ich da gar nicht reingucken, weil ich ehrlicherweise die Ahnung und die Erfahrung davon nicht habe. Ich glaube, dass natürlich sehr viele Importspieler immer vonnöten sind, um eine gewisse Qualität in der Qualität natürlich auch auf dem Feld zu haben. Ich brauche am Ende natürlich Punkte, um Spiele zu gewinnen. Dann muss ich schauen, woher kommen diese Punkte. Natürlich würde ich mir auch immer wünschen, dass der Anteil deutscher Spieler eventuell größer wäre, gerade auch um den deutschen Sportler halt auch zu fördern. Der kommt ja dann doch dabei erstmal immer etwas zu kurz. Dann muss man ja auch sagen, jedes Team braucht ja verpflichtend deutsche Spieler in seinem Kader. Ich muss also auch immer gucken, wo reihe ich mich dort eigentlich als Verein an? Also ab wann kann ich eigentlich bei der Qualität der deutschen Spieler oder bei der Rangliste der deutschen Spieler, weil die Qualität müssen sie ja nachher in jedem Verein selber zeigen und wir sind ja durchaus mehr als zufrieden mit unseren deutschen Spots, die wir im Verein haben. Ja. Aber die Nationalspieler, die dann dort auch jetzt als Weltmeister unterwegs waren, die sind ja kaum noch in deutschen Teams, also einheimischen Teams unterwegs. Ja. Insofern, klar, es ist wichtig, die Homogenität im Kader. Ob der sich jetzt daraus ergibt, ob da jetzt 6 Importspieler dabei sind, 6 Deutsche. Ich denke, es ist auch immer ganz, ganz wichtig, wie das vom Ort gelebt wird. Wir tun sehr, sehr viel für unser Trainerteam und damit auch für den Spielerkader, weil genau das, was du ansprichst, ist für uns wichtig, dass sich die Spieler hier wohlfühlen an der Ostsee in Rostock und für die Rostock-Seawolves zu spielen. Das ist uns schon sehr, sehr wichtig.
Ja, ja. Könntet ihr denn noch nachlegen? Also sprich auch noch mal 1-2 Spieler aus den USA holen. Wäre das wirtschaftlich A möglich? Und wie ist da so dein Gedankengang zu?
Ja, das muss man dann nachher immer von Fall zu Fall betrachten. Aktuell haben wir in dieser Saison schon 2-mal reagieren müssen aufgrund von Verletzungen. Till Gloger musste ersetzt werden, weil nicht klar war, wie lang und schwerwiegend seine Verletzung war. Der jetzt langsam wieder zurückkehrt. Wir hatten aber auch eine Verletzung auf der Aufbauposition, wo wir mit dem Wes Clark den Mike Smith erst einmal ersetzen mussten. Das heißt, wir haben schon 2-mal reagieren müssen in dieser Saison. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir dürften jetzt auch nur noch 2-mal reagieren in dieser Saison. Da muss man natürlich genau gucken. Da sagt die sportliche Abteilung, naja, ist es jetzt sinnvoll, jetzt schon zu reagieren oder hebt man sich das im Zweifel auch für Verletzungsfälle, falls sie noch eintreten sollten, zu einem späteren Zeitpunkt der Saison? Natürlich nicht auf Kosten von Siegen, das muss man im Auge behalten. Also wenn ich jetzt sage, nein, ich reagiere später, aber sammle nur Niederlagen ein, dann ist es natürlich auch nicht der richtige Weg. Also es ist immer ein Abwiegen von der Situation, in der wir uns gerade befinden. Und rein wirtschaftlich gehen wir schon immer an unser Limit. Das muss man ganz klar sagen. Auch hier wäre jede Nachverpflichtung nochmal sich zu strecken im Budget für die erste Mannschaft. Und da haben wir uns in den letzten Jahren doch wirklich sehr, sehr stark nach oben entwickelt, was wir in diese Mannschaft investieren können, sind aber auch in jedem Jahr am Limit.
Ja. Bleiben wir nochmal kurz bei den Spielern auch. Welche Rolle spielt euer Kapitän, der Robin, in dem ganzen, ich sag mal, auch Zusammenhalt und dem, was du gerade auch als homogen beschrieben hast?
Der Robin de May? Mhm. Oh Mann, jetzt, wenn du jetzt richtig liegst, dann bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Ich hätte jetzt gesagt, dass unser Chris Carter immer noch unser Kapitän ist.
Das war natürlich ein Test.
Nein, ich hab wirklich gedacht, dass Robin euer Kapitän ist. Das ist aber nicht der Fall. Dann lass uns das gleich aufklären.
Also, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich bin mir felsenfest sicher, weil das wäre für mich sehr schlecht, wenn das an mir vorbeigegangen wäre. Ja. Aber unser Chris Carter, der jetzt ja seit vielen Jahren hier ist, der den Aufstieg in die erste Liga ja hier auch mit errungen hat, der mittlerweile ja auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ist unser Kapitän, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Weil es schon das Bindeglied ist zu allem, der und vor allen Dingen, der auch zeigt, mit besten Beispielen mal voranzugehen. Chris Carter, muss man sagen, hat, bevor er mit den Rostock Seawolves den Aufstieg in die erste Liga geholt hat, schon zwei andere Aufstiege aus der Pro A in die erste Liga geholt oder mitgemacht. Und für ihn war es dieses Jahr oder dieses Mal beim Aufstieg auch ganz wichtig, dass er die Chance bekommt, erste Liga zu spielen. Und das war uns auch wichtig und im Endeffekt entscheidet oder war die Entscheidung goldrichtig, weil Chris Carter jetzt gerade, wo die Ausfälle auch auf der Position, auf seiner Position waren, absolut nochmal in der Leistung ein Quäntchen nach oben gelegt hat. Und viele Spiele, die wir jetzt auch gerade knapp gewonnen haben oder dann auch gewinnen konnten, er auch schon mit einem Leistungsträger jetzt auf dem Feld ist,
ja. Ja, ja. Darum ging es mir auch, also dieser verlängerte Arm auch von euch als Führungsteam, vom Trainer zu sein, ganz wichtige Rolle. Abschließend zum Team nochmal eine Frage, die natürlich viele Hörerinnen und Hörer auch immer interessiert, wie so eine Trainingswoche aussieht, wenn jetzt am Wochenende gespielt wird. Kannst du das nochmal einmal kurz skizzieren? Also wie viele Trainingseinheiten gibt es in der Regel am Tag und wie viele sind es dann in der Woche?
Oh, ich muss ehrlich teilweise sagen, du stellst mir Fragen aus dem Sportbereich, die ich gar nicht immer so im Detail beantworten könnte. Also hier gibt definitiv der Head Coach, das Trainerteam den Takt dran. Ich weiß, dass nach dem Spiel gegen Ulm, weil ja auch jetzt eine Pause anlag, dass dann erstmal 3 Tage freigegeben wurde. Das war auch mal wichtig für das Team, gerade nach Europa und nach so einem Spiel, Auswärtsspiel gegen den deutschen Meister, hat das wirklich auch gut und ich denke, das war auch wichtig für die Spieler. Ansonsten wird teilweise schon, was heißt teilweise, es wird täglich trainiert, setzt sich zusammen aus Athletiktraining und Hallentraining. Und es gibt Tage, da sehen die Jungs sich auch zweimal in der Halle. Das ist so. Aber wenn du jetzt ins Detail, in die wirklich detaillierte Aufbau einer Trainingswoche reingehst, muss ich ehrlicherweise gestehen, da muss ich patzen, weil das auch am Ende, und das meine ich auch ein bisschen mit Distanz, wir haben hier in der Geschäftsstelle, wo ich tagtäglich sitze, natürlich mit dem Vorstandskollegen Jens Arkanovic, für uns ist nicht ausschlaggebend täglich der Sport. Wir sind so froh, dass diese Arbeit durch das Trainerteam dort in der Qualität täglich erledigt wird, dass man sich dort weniger Sorgen machen muss, denn das Alltägliche, was hier läuft, ist ja wirklich dann die Arbeit im Marketing, im Sponsoring, im Ticketing etc. Plus natürlich, es ist ein riesengroßer Verein, 3.700 Mitglieder, ich sagte das vorhin, und von diesen 3.700 Mitgliedern sind nur 600, die Fan und Förderer sind, also eine passive Darstellung, passive Position einnehmen. Das heißt, wir haben um die 3.000, die jede Woche Basketball hier spielen wollen in Rostock. Und das macht schon eine Vielzahl und ein Gros unseres Alltags hier in der Arbeit aus,
ja. Ja, absolut nachvollziehbar. Du entschuldigst, dass ich das den Hallensprecher trotzdem so detailliert gefragt habe.
Kein Problem.
Ja, da muss man natürlich aber trotzdem auch nochmal sagen, kann man ja stolz drauf sein, dass es mittlerweile auf so vielen Schultern verteilt wird und auch du ja nicht mehr im Detail alles so weißt.
Da bin ich auch echt glücklich drüber. Also,
und auch manchmal mit deiner Familie ins Theater gehen darfst, ne?
Genau, das passiert dann am Wochenende, aber wie du es gerade angesprochen hast, also man freut sich mittlerweile, wenn man gar nichts mehr jeden kleinen Schritt in jeder kleinen Ecke des Vereins mitbekommt, sondern man freut sich darüber, wenn Dinge laufen, wenn Dinge von selbst vorangetrieben werden. Und das muss es aber auch bei der Vielzahl der Mitarbeiter, die wir hier aktuell im Verein haben und auch in der Qualität gute Mitarbeiter. Das heißt, auch da, wenn Sie das mithören können, mal die Mitarbeiter, muss man sehr, sehr dankbar sein für den Ehrgeiz und das Engagement, was die Mitarbeiter der Rostock-Sibos hier wöchentlich, monatlich leiten. Ja.
Definitiv, ja. Ja, jetzt möchte ich natürlich, du hast eben angesprochen, 3000 Aktive, sage ich mal, die bei euch Basketball spielen. Wir haben es jetzt eben schon mal ein paar Mal angeschnitten, Thema Nachwuchs ist ja für jeden Verein unfassbar wichtig. Ihr habt ja als Verein da ein tolles Projekt auf die Beine gestellt, Basketball macht Schule. Was habt ihr da konkret auf die Beine gestellt und was zeichnet das Projekt aus?
Also das Projekt ist eines der wichtigsten Puzzleteile in der Geschichte und in der Entwicklung unseres Vereins, das muss ich ganz klar sagen, weil wir haben das damals angeschoben, nicht um zwingend nur Nachwuchstalente zu finden in den Schulen beim Basketballtraining, sondern wir wussten damals schon, wenn je mehr Kinder wir mit Basketball begeistern können, umso mehr Kinder kommen natürlich auch mit Mama und Papa, mit Oma und Opa, mit Freunden dann in die Basketballhalle und machen so eine große Arena letztendlich voll. Das muss man schon sagen. Deswegen haben wir auch gerade bei dem Projekt Basketball macht Schule immer ein Auge darauf gelegt, dass die Profis mit in diese AGs hineinschnuppern. Sie sollen diese AGs nicht durchführen im Detail, aber sie sollen sie besuchen, sie ab und zu begleiten, sodass die Kinder auch eine gewisse Nähe zu diesen Profis spüren. Mittlerweile haben wir in diesem Projekt betreuen wir jede Woche 102 AGs. Das Wahnsinn. Sind muss ich auch immer auf der Zunge zergehen lassen. 102 AGs, das ist eine Menge. Das sind viele, viele Trainer, viele ehrenamtliche Trainer, auch die hauptamtlichen Trainer, die dort jede Woche Kinder begeistern mit Basketball. Vorrangig 1. bis 4. Klasse. Wir machen darüber hinaus, Basketball macht Schule, ja auch noch regelmäßig Turniere. Das heißt, diese Schulen treten regelmäßig gegeneinander an, erspielen sozusagen ihren Grundschulmeister, den wir dann hier immer suchen. Also großes, großes Engagement. Und wie gesagt, es ging auch darum, Kinder mit ihren Eltern in die Halle zu holen. Und wenn man einmal da war, in der Basketballhalle, also bei dem Großevent, was unser größtes Aushängeschild des Vereins ist, muss man einfach begeistert sein, dass man unbedingt wiederkommen will. Und da investieren wir halt neben Basketball macht Schule wirklich auch noch sehr viel Energie hinein.
Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall stolz drauf sein, was ihr da erreicht habt. Habt ihr da jetzt konkret, wenn man jetzt so ein bisschen zurückschaut, ich weiß nicht, seit wann das Projekt jetzt besteht, kann man da so erfolgszahlenmäßig, also es ist von 50 Gruppen auf 100 gestiegen in den letzten 2 Jahren, oder?
Ja, also es war ähnlich. Ich kann sagen, als wir damals das Ziel erste Liga ausgerufen haben, 2012, da hatten wir, damals hieß das nicht Basketball macht Schule, da hieß das Projekt noch Mini und Fun Club. Das war sozusagen der erste Namensfindung, die erste Namensgebung für dieses Projekt. Da waren das wirklich 6 AGs, die man versucht hat, regelmäßig zu betreuen, jede Woche. Dann ist das aber von Mal zu Mal, wie man die Manpower finden konnte, wirklich immer mehr gewachsen. Also vor 10 Jahren waren es 6 AGs. Ich sage mal, vor 5 Jahren waren es dann 30 AGs. Und wir haben immer Augenmerk darauf gelegt, dass es von Jahr zu Jahr wirklich mehr können. Mittlerweile ist es so, dass uns außer 3 Grundschulen in Rostock, wir an jeder Grundschule hier präsent sind. Und das ist uns auch enorm wichtig, weil es geht jetzt wirklich nicht nur um unser Eigenwohl, sondern hier geht es auch darum, der Stadt, der Region etwas zurückzugeben, gerade im sozialen Engagement, Kinder in Bewegung zu bringen. Während Corona, nach Corona ein großes Thema auch nochmal, was sich dort verfestigt hat, gerade für die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen hier in der Region was zu tun. Und das ist so ein Kreislauf, der sich da ergeben hat, der uns auch wirklich zum einen stolz macht, uns aber auch natürlich in die Karten spielt, weil viele Kinder mit leuchtenden Augen so einen Basketball in den Händen halten. Ja.
Definitiv, ja. Also ganz, ganz tolles Projekt, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ich hoffe natürlich, dass das auch in den nächsten Jahren so weiterläuft und auch von Erfolg weiterhin gekrönt ist.
Wenn du das gerade ansprichst, wir haben ein großes Ziel uns gesetzt. Und das große Ziel, das kann ich hier schon sagen, ist, Wir wollen, ähnlich wie die erste Bundesliga diesen Weg verfolgt, wir wollen bis 2032 in jeder Grundschule in MV, also unserem Bundesland, so eine Basketball-AG am Laufen haben. Das ist eine große Herausforderung, die werden wir nicht alleine schaffen, aber wir wollen mit ein Initiator, ein Motivator sein, dass wir viele, viele Grundschulen mit einer Basketball-AG jetzt bereichern. Ja.
Sehr toll. Also Hut ab, das klingt gut. Ihr habt noch ein bisschen Zeit und ich bin aber sicher mit dem Potenzial und dem der Arbeit und ja vor allem Herzblut, dass ihr da reinsteckt, dass ihr das schafft.
Danke.
Ja, da muss man natürlich aber vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen, Thema Sponsoren. Das Ganze trägt sich natürlich ja nicht ganz von alleine. Vielleicht kannst du uns gerade in der Region, in der ihr jetzt, sage ich mal, sitzt, nochmal so ein bisschen so die wirtschaftliche Lage, was die Sponsoren angeht, beschreiben. Wie läuft das? Ist es tatsächlich schwer, gerade weil ihr ja auch eine Sportstadt seid? Also wir haben es vorhin angesprochen, Fußball, Handball. Ja, da muss man sicherlich den einen oder anderen Sponsoren vielleicht zweimal anrufen. Wie schaut es da aus?
Es ist natürlich eine große Herausforderung, würde ich jetzt mal sagen, gerade an den Eckdaten, die du auch genannt hast. Es gibt hier Traditionssportarten in dem Bundesland, in der Stadt, gerade mit Fußball, Hansa Rostock, klar, ganz MV hat seinen Leuchtturm im Fußball mit Hansa. Wir haben in Schwerin hier Volleyballer vom SSC Palmberg Schwerin. Das heißt, hier sind schon einige Sportarten, die natürlich ebenso wie wir auf Sponsorensuche sind. Und hier muss man ganz klar sagen, also das Hauptaugenmerk auf die Sponsorenakquise und die Betreuung ist bei uns im Vorstand angegliedert. Das heißt, der Jens und ich sind schon tagtäglich damit beschäftigt, unsere vielen, vielen Sponsoren, und mittlerweile muss man sagen, haben wir über 160 Sponsoren an unserer Seite. Das beginnt bei ganz normalen VIP-Partnern bis hin natürlich zu den Premium, Platin oder auch dem Hauptsponsor. Unser Hauptsponsor ist seit dem Aufstieg in die erste Liga Karls Erlebnisdorf an unserer Seite. Und ich glaube, dass das Entscheidende ist, um diese Sponsoren bei Laune zu halten. Oder es ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man sie für sich gewinnt, also für seine Sportart gewinnt. Ich glaube, es bringt am wenigsten, wenn ein Sponsor mit Basketball gar nichts anfangen kann, wenn er nie bei einem Heimspiel ist, wenn er sich nicht dafür interessiert, dann glaube ich, dann hat man ihn nicht richtig an seiner Seite. Und deswegen ist es uns immer ganz, ganz wichtig, dass sie nah dran sind, dass sie viele Informationen bekommen, dass sie dieses Spiel vor allen Dingen auch live erleben in der Halle. Und wenn sie das Spiel live erleben, dann wollen sie wahrscheinlich auch zu großer Wahrscheinlichkeit überall auch ein Teil davon sein. Und dazu machen wir jeden Sponsor irgendwie auf individuelle Art und Weise. Das heißt, wir legen ein hohes Augenmerk darauf, nah dran zu sein an dem Sponsor, viel Kontakt mit dem Sponsor zu haben und ihn vor allen Dingen auch so in Szene zu setzen und seine Wünsche zu erfüllen, dass er glücklich ist und dass er nicht im nächsten Jahr darüber überlegt, bin ich noch dabei, sondern könnte ich noch mehr machen. Das muss die Überlegung sein. Und ich glaube, das hängt auch sehr viel mit Personen zusammen, die dort am Werken sind. Und wir haben hier hinter Jens und mir, die dort federführend unterwegs sind, natürlich noch zwei, drei, vier Leute, wenn ich die Marketingabteilung dazu hole, die Wünsche der Sponsoren erfüllen sollen und vor allen Dingen neue Ideen kreieren sollen, neue Ideen umsetzen sollen, Werbemöglichkeiten in der Halle schaffen, weil da waren wir letztes Jahr ausverkauft. Das muss man ganz klar auch einmal deutlich sagen. Das heißt, was soll ich oder wie soll ich mich noch weiterentwickeln, wenn meine Werbeplätze ausgereizt sind? Also auch hier sind wir ständig in der Weiterentwicklung. Es ist eine hohe Interaktion gefragt.
Ja. Man hört auch die Identifikation aus deiner Stimme raus, wenn du das so beschreibst. Ich würde gerne an einen Punkt nochmal kurz stoppen, weil das natürlich schon auch die Sportbegeisterten, auch würde ich sagen, sogar bundesweit ein Stück weit beobachten. Wenn ein Verein wie Hansa Rostock so negative Schlagzeilen schreibt, wie jetzt jüngst wieder, was Fanausschreitungen angeht, wirkt sich das in irgendeiner Weise bei euch darauf aus, dass möglicherweise dort sich Sponsoren, Unterstützer, Förderer distanzieren und sich eher dem Basketball zuwenden?
Nein, ich möchte ganz klar sagen, nein. Davon habe ich in dem Augenblick nichts. Und es ist auch eher immer, wie soll ich das eigentlich sagen, stehe in einem sehr guten Austausch mit Hansa Rostock und auch in sehr intensiven Austausch dort auch mit dem Vorstand. Am Ende muss man ja auch immer sagen, klar, was kann der Verein dafür, was kann er eigentlich tun? sind einem die Hände gebunden und so weiter. Und ich glaube, dass ein Sponsor, der nah dran ist an einem Verein, so etwas gut differenzieren kann, unterscheiden kann. Geht es mal wirklich zu weit hinaus? Dann muss er sich natürlich überlegen, ob er Konsequenzen zieht daraus. Ich glaube aber, dass man den Verein in erster Linie sehr, sehr lange erst einmal beiseite steht, um ihm den Rücken zu stärken, gerade in so einer schlechten Situation, je nachdem, wie die individuelle Situation ist. Aber dass man jetzt sagen muss, jetzt ist irgendein Negativbeispiel aufgetreten beim Fußball, beim Volleyball oder so weiter. Nein, dann ist es noch nie passiert, dass sich jemand gesagt hat, nee, gut, dann wechsle ich im nächsten Jahr zu der anderen Sportart rüber. Ich glaube wirklich, dass es an individuellen Kontakten hängt und dass keine andere Sportart sich die Hände reiben muss oder sollte oder kann, wenn es in einer anderen Sportart gerade mal ein Negativbeispiel gibt. Diese gilt es zu vermeiden, da bin ich ganz bei euch. Ich bin kein Freund davon und ich muss auch ehrlicherweise sagen, wir können im Basketball sehr glücklich darüber sein, gerade auch hier in Rostock, dass uns so etwas bisher und eigentlich verwehrt ist, vermieden ist, dass wir doch eine sehr, wie sagt man, sehr, sehr disziplinierte Fankultur haben, worauf wir aufbauen können in unserer Sportart. Und es ist vor allen Dingen sehr, sehr familienlastig, was mich natürlich glücklich macht. Also insofern, die Familien sollen in die Halle kommen, die Familien sollen glücklich sein und sollen dort dieses Event erleben. Das andere, klar, das kennen wir vom Fußball, das gehört dazu, aber ich glaube, dass die Vereine nicht darum zu beneiden sind, die so etwas in ihrer Nähe haben.
Ja, absolut klare Worte. Vielen Dank dafür. Ja, lieber André, dann wollen wir gehen so langsam auf die Zielgerade unseres Podcasts zu. Natürlich mit dir auch wieder Entweder-Oder spielen. Ja. Ein Spiel, das sich etabliert hat, drei Fragen und ich fall einfach mal mit der Tür ins Haus. Entweder mit den Seawolves den FIBA-Eurocup holen oder als Bundestrainer die Nationalmannschaft übernehmen.
Ja, mit den Seawolves den Cup holen. Definitiv.
Ja, gut. Entweder mit Ingo Weiß ein Bier trinken oder mit Alois Schwarz von Hansa Rostock ein Sanddornlikör.
Ich würde natürlich mit Ingo Weiß das Bierchen trinken.
Okay. Und die letzte Frage, vor der Saison in den Schweizer Alpen sich erholen oder einfach mal nach Sylt fahren?
Oh, ich würde mit der Familie die Schweizer Alpen nehmen, ehrlicherweise.
Ja. Nach dem Theater in die Alpen.
Nach dem Theater die Alpen, genau, und Wasser um sich herum haben wir hier doch zum Glück etwas mehr und etwas häufiger. Und ich glaube, wir waren letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Österreich in den Bergen und das war wunderschön, ja.
Super.
Ja, lieber André, da wollen wir natürlich direkt nochmal nachfragen. Du hast ja die Frage quasi schon vorgegriffen. Was treibt dich denn an oder was machst du denn mal, wenn es sich nicht um Basketball dreht bei dir?
Ja, ausschließlich Familie. Also die Zeit, die noch übrig bleibt, bei der Vielzahl der Aufgaben, die ich hier im Verein halt auch mit verfolge oder mit leite, ist es schon die Familie, die dann oft zu kurz kommt. Das heißt, die wenige Zeit, wo es dann mal sich vielleicht nicht um Basketball dreht, die soll schon zusammen mit der Familie verbracht werden. Ich habe eine liebe Frau, ich habe eine große Tochter, einen kleinen Sohn. Mein Sohn spielt Fußball. Ich stehe also auch oft am Fußballfeldrand. Das ist so mein anderer Ausgleich, dass man mal sieht, na guck mal, wie könnte es auch sein, wenn du nicht in der Hallensportart unterwegs bist. Der ist jetzt 7 Jahre alt, spielt also in der jüngsten Jugend, aber auch da gibt es schon Turniere. Ich verbringe dann viel Zeit dort und versuche wirklich, dann nah dran zu sein, so gut man es dann halt noch kann. Weil man muss ehrlicherweise sagen, da bleibt schon eine Menge auf der Strecke und ich will das gar nicht noch zu weit ausbauen, aber da genieße ich jeden Augenblick, den man mal sehr nah dran sein kann.
Das klingt gut. Aber demnach hast du den eigenen Nachwuchs noch nicht zum Basketball bekommen?
Nein, doch, meine Tochter ja.
Die spielt
Basketball, ja, sagte ich gerade noch nicht, aber die spielt schon seit vielen Jahren Basketball, ist mittlerweile hier in der U16 bei uns im Verein, die auch überregional unterwegs sind, also auch ein Leistungsteam sind. Das freut mich natürlich. Aber bei dem Kleinen, der hasst Basketball. Ich weiß gar nicht warum, aber er liebt Fußball über alles. Und solange er diese Motivation und diese Freude an der Sportart hat, soll er sie haben. Und wenn er ein Fußballprofi aussieht, wird, weiß ich ja auch, er verdient mehr Geld als ein Basketballprofi.
Definitiv, ja. Ja, abschließend möchten wir gerne auch mit dir nochmal, was die Rostock Seawolves angeht, nach vorne schauen. Wenn wir jetzt mal so 5 Jahre vorausschauen, was strebt ihr da so vor, wo die Seawolves da stehen könnten?
Ja, die Seawolves sollen eigentlich in den nächsten Jahren eine Stabilisierung in der ersten Liga erfahren. Das heißt, uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns als stabiles Team in der ersten Liga wirklich wiedersehen in den nächsten Jahren. Das gilt, dass man einen nicht bangen muss um den Klassenerhalt in jedem Jahr. Das wäre uns ganz, ganz wichtig. Sondern dass man eher in Richtung Playoffs spielt und in den nächsten 5 Jahren definitiv auch schon 1 oder 2 Mal in den Playoffs mit dabei sein durfte. Sicherlich springt dadurch ja natürlich auch immer wieder die Reise nach Europa dann im Folgejahr heraus, was auch sehr, sehr wünschenswert wäre für unseren Verein. Das heißt, wir haben doch für uns das ja als eine sehr, sehr schöne Erfahrung ausgemacht, europäisch dabei zu sein. Und ja, wenn du so sagen willst, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter hinaus schaue, nach den Jahren der Stabilisierung und der Entwicklung, gerne auch dann, tja, mal die Jahre des Erfolges, auch in der ersten Liga. Das heißt, wir würden so mutig sein, auch mal das Ziel Deutscher Meister natürlich in den Mund zu nehmen. Aber das ist dann so ein Ziel, vielleicht in den nächsten 10 Jahren zu erreichen.
Ja, das sind doch aber schöne Ziele. Wir werden das auf jeden Fall intensiv verfolgen. Lieber André Jürgens, es hat Spaß gemacht, hier jetzt 3/4 Stunde zu plaudern, dir zuzuhören. Vielen Dank für deine Zeit und wir müssen auf jeden Fall natürlich jetzt nochmal alles Gute dir und der Familie zu Weihnachten wünschen, auch für den Jahresausklang. Bleibt gesund und wir hoffen uns, dass wir uns dann bald auch beim Heimspiel wiedersehen und ihr weiterhin erfolgreich in der ersten Liga eure Runden dreht.
Vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche euch ebenso eine schöne Adventszeit noch, tolle Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich, bald von euch zu hören bzw. euch zu sehen.
Super. Ciao. Danke dir, André. Mach's gut.
Ja.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.